geschieht. Du hast jeden gleich geliebt. Du hast dein Brot mit allen geteilt. Du sahst die Not und sahst das Leid. Deine Arme waren immer offen. Du hast mitten ans Herz getroffen. Aber ich schließ meine Tür, bleib in meinen Wänden mit gefalteten Händen. Mach die Fenster auf, lass die Wände ein, und mein Zuhause kann da draußen sein. Wenn ich meine Heimat und mein Leben teil, kann die ganze Welt ein Wohnzimmer sein. Es macht einen Unterschied, wenn man mit ganzem Herzen liebt. Du gibst mir Brot, damit ich teile, damit die Not der Welt geheilt wird. Bis meine Grenzen und mein Denken weiten, mit deinem Leben mein Leben leiten. Und ich spür, du bist meine Tür. Du sprengst meine Wände, öffnest mir meine Hände. Mach die Fenster auf, halt die Wände ein. Diese Welt kann ein Zuhause sein. Wenn wir unsere Heimat und das Leben teilen, kann die ganze Welt ein Wohnzimmer sein. Reiß die Wände ein, diese Welt kann ein Zuhause sein. Wenn wir unsere Heimat und das Leben sein, kann die ganze Welt. Mach die Fenster auf, reiß die Wände ein, diese Welt kann ein Zuhause sein. Wenn wir unsere Heimat und das Leben sein, kann die ganze Welt.
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Das Rechte tun, Nachsicht mit anderen haben und bewusst den Weg mit deinem Gott gehen. Der Wochenspruch für die neue Woche stammt aus dem Buch des Propheten Micha. Und der Micha war ein Kritiker. Darüber könnte man eine ganze Predigtreihe vermutlich halten. Das können die Fachkräfte unter uns bestätigen. Das ist nicht Sinn der Sache heute. Wollen wir nicht machen, keine Sorge. Es klingt auch eigentlich viel zu einfach, oder? Also das Rechte tun, nachsichtig mit anderen sein und bewusst den Weg mit Gott gehen. Klingt doch eigentlich total einfach. Haben wir gerade im Lied auch schon gehört. Lassen wir uns überraschen, wohin uns das heute und in der nächsten Woche noch führt. Und ich möchte zu Beginn dieses Gottesdienstes mit uns beten. Und ich bitte euch, wenn ihr könnt, wenn ihr mögt, steht auf und bleibt doch auch zu unserem ersten gemeinsamen Lied im Anschluss stehen, wenn es euch möglich ist. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns immer wieder neu ermutigen willst, dass wir die Chance haben, die Möglichkeit haben, heute Morgen zu dir zu kommen, Gemeinschaft zu haben, in deinem Namen gemeinsam hier dich zu ehren, zu loben, dir zu begegnen, Vater. Das ist keine Selbstverständlichkeit auf dieser Welt, dass wir die Freiheit haben, unseren Glauben so zu bekennen, unseren Glauben so zu feiern. Und doch erscheint es uns manchmal so simpel. Aber du weißt, du kennst uns, du kennst jede und jeden Einzelnen von uns, die wir heute hier morgen hergekommen sind oder die wir vielleicht auch zu Hause vor dem Bildschirm sitzen. Du kennst uns und siehst unsere Herzen, unsere Sinnen, unsere Seele und du weißt, was wir gerade brauchen. Wir bitten dich, dass du uns nahe kommst, uns anrührst, dass du unsere Herzen, unsere Sinne jetzt öffnest und uns segnest in dieser Gemeinschaft und darüber hinaus. Hab Dank, dass du hier mitten unter uns bist und dass du mit uns gehen willst und dass du uns immer wieder neu beschenken und ja, anrühren willst. Segne diese Gemeinschaft, sei uns willkommen inmitten dieser Gemeinschaft, damit wir Gemeinschaft haben können mit dir. Amen. Wir kommen zu Gott. Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Lasst uns gemeinsam singen und ankommen vielleicht ein bisschen.
Fill it.
Ich habe euch jemanden mitgebracht. Und es ist vielleicht jetzt nicht die Person, an die ihr gerade denkt. Denn die Person, an die ihr gerade denkt, die stelle ich euch zwar gleich vor, aber die habe ich nicht mitgebracht. Ich habe euch den hier mitgebracht. Und manch einer hat den vielleicht schon gesehen. Letzte Woche, ja, ich sehe ihn nicken. Ah, Aufmerksamkeit, ja. Das hier ist mein kleiner Hoptimist. Das war mein Erntedanksymbol, was ich letzte Woche mit in den Gottesdienst gebracht habe, als wir Erntedank gefeiert haben. Und ich habe den heute nochmal mitgebracht, weil der bei der Gottesdienstvorbereitung immer so vor mir stand und mir recht freundlich irgendwie signalisiert hat, worüber wir gerade schon ein bisschen gesprochen haben, dass es doch eigentlich so einfach ist, oder? Das Richtige zu tun, das Rechte zu tun, Nachsicht mit anderen zu haben, Danke zu sagen, hoffnungsvoll und optimistisch zu bleiben. Wie gut, dass wir immer wieder neu die Chance haben, dass ja alles so einfach ist und dass wir das immer wieder neu ausprobieren dürfen und ganz neu erfahren dürfen. Und zu neu gehört dann auch, dass man sich manchmal ganz neu inspirieren lässt oder aus der Gewohnheit gerissen wird, zum Beispiel bei Predigten. Und jetzt stelle ich euch die Person vor, die ich nicht mitgebracht habe, sondern die hergekommen ist. Thorsten Mayl, Pastor aus der Baptistengemeinde in Bad Schwartau, hat sich heute zusammen mit seiner Frau auf den Weg gemacht zu uns in den Gottesdienst und du wirst heute uns die Predigt halten. Vielen Dank schon mal im Vorfeld dafür. Wir wünschen dir natürlich Gottes Segen dafür. Und Thorsten, du bist nicht so ganz neu hier in der Gemeinde. Du hast ja schon mal hier gepredigt.
Ich war hier schon mal, ja.
Du warst schon mal da, genau. Wir beide sind uns noch nicht begegnet. Und ich habe gesagt, ich würde dir gerne zwei Fragen stellen, um dich so abzuholen. Und zwar habe ich dir ja jetzt gerade, hast du gerade kennengelernt, diesen kleinen Kerl hier, den Hoptimisten. Mhm. Was würdest du sagen, wäre dein oder ist dein spontan dein Erntedanksymbol von 2024? Fällt dir da was ein?
Ich wusste, das kann nur schief gehen. Erntedanksymbol. Also ich denke nicht immer so von Festtag zu Festtag oder so, sondern wir hatten jetzt am letzten Sonntag zum Erntedankfest so ein Teil, wo wir einfach erzählt haben, was so passiert ist. Und die Geschichte, die ich am Mikrofon erzählt habe, war eine völlig verrückte Geschichte. Also so auf Symbol kriege ich das gar nicht runtergebrochen. Ihr müsst euch vorstellen, einer unserer älteren Männer, Strohwitwer sozusagen, weil seine Frau in der Tagespflege ist und das ermöglicht ihm ein bisschen mehr Freiraum, hat gesagt, er möchte an dem einen Tag seinen normalen Spaziergang nicht auf der einen Seite der Straße machen, durch unseren Kurpark, sondern auf der anderen Seite durch den Wald. Er trifft da auf ein Ehepaar, ich will es verkürzen, was er vom Sehen kennt, und die kommen ins Gespräch und der Mann, der da saß, auch schon ein bisschen älter, erzählte davon, dass er einen Oberschenkel-Halsbruch hatte und vor 3-4 Jahren in der Klinik in Lübeck betreut wurde. Und er schwärmte von einer Krankenschwester, die so freundlich war, so überbordend hell. Also das Zimmer wurde heller, wenn die reinkam. Und er sagte, er weiß noch, die war Pastorentochter. Aha, und unser Mitglied ahnte vielleicht schon, was er... Können Sie sich denn noch an den Namen erinnern? Ja, Noah Sophie. Und ich dachte nur, ist das irre, meine Tochter. Das ist das Symbol für Erntedank. Also sowas kann man sich nicht ausdenken.
Ja, vielen Dank. Vielleicht ist es einfach, Multiple-Choice-Antworten zu nutzen, damit wir nicht... Also es ist schön, Geschichten zu hören. Nein, wirklich super. Ist auch völlig in Ordnung. Wenn man dich im Internet sucht oder eure Gemeinde, dann landet man ja schon inmitten von Geschichten, weil dann bist du ganz schnell der Pastor, der seine Kirche abgerissen und wieder neu gebaut hat. Mhm. Darüber könnten wir jetzt wahrscheinlich auch... machen wir nicht. Ich habe noch eine zweite Frage. Der Einfachheit halber hast du drei Möglichkeiten zu antworten.
Okay.
Du musst dir eine aussuchen.
Muss.
Ja. Du darfst da was zu sagen, aber Hauptsache ist erstmal, du suchst dir was aus und dann kannst du was dazu sagen. Hast du schon gehört heute? Also, Thorsten, was fällt dir am schwersten? Das Rechte zu tun, Möglichkeit 1. Nachsicht mit anderen zu haben, Möglichkeit 2. Oder bewusst deinen Weg mit Gott zu gehen, Möglichkeit 3. Was fällt dir am schwersten?
Da ist die Antwort ganz einfach. Das Schwerste ist, das zu wissen, was das Rechte ist, was man tun soll. Wenn man es wüsste, wäre es einfach.
Gut, danke. Ich denke, wir dürfen gespannt sein auf die Predigt. Wir freuen uns drauf. Und ist vielleicht ein kleiner Vorgeschmack. Und ein kleiner Vorgeschmack ist ja auch immer, sich generell ein bisschen einzustimmen auf Predigt, auf das Wort Gottes überhaupt anzukommen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Judith heute Robin Zabel unterstützt und wir wunderbare Musik haben im Gottesdienst und das natürlich auch nutzen wollen. Das wollen wir auch jetzt nutzen. Wir wollen uns vor der Predigt noch Zeit nehmen, gemeinsam zu singen, Gott die Ehre zu geben, Gott zu loben, aber auch uns einfach mitnehmen zu lassen von der Musik, von den Texten. Und wir werden 3 Lieder gemeinsam singen, bevor wir den Predigttext hören. Und ich möchte uns zur Einstimmung ein Psalmwort lesen. Ein Psalmwort nach Psalm 90. Wer unter dem Schirm des Höchsten lebt, wer aus der Kraft des Schöpfers sein Leben schöpft und diese Kraft den anderen weitergibt, der kann sagen, Gott, du bist meine Burg für mein bewegtes Leben. Du bist meine Zuversicht für meine Tage und Nächte. Du erkennst, ehe denn die Berge wurden und die Erde und das Meer geschaffen wurden, bist du, Gott, die Urkraft allen Seins von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du legst in jeden Menschen einen deiner unendlichen Gedanken, originell und einmalig. Und sprichst am Ende unserer Tage, komm wieder, du Menschenseele, ich will dich endlich bei mir haben. Deine Seele ist mir willkommen. Meinen Gedanken, den ich zu dir zur Geburt in dich senkte, nehme ich wieder zu mir zurück. Denn ein Tag bei mir sind 1000 Jahre bei euch, ihr Menschenkinder. Dein Leben ist bewegt, als flögest du davon. Du lebst und eilst dahin und musst doch bedenken, dass du sterben musst und dich immer wieder an mich zu klammern. So bleibst du bei mir alle Zeit.
Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, biete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und biete den König an. Komm und lobe.
verschwinden, wenn meine Zeit dann gekommen ist, wird meine Seele dich weiter preisen. 10.000 Jahre und in Ewigkeit, komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an.
Sein, in deinen Armen darf ich sein.
komme ich vor den Thron. Freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein. Du nennst mich ganz dein. In deinen Armen darf ich sein. Mutig komm ich vor.
Die Kinder, die da sind, sind jetzt eingeladen, wenn ihr mögt, nach unten zu gehen. Dort ist heute auch was vorbereitet. Und die Kinder sind alle schon ganz schön groß, die da gerade aufstehen. Aber und wir wollen auf den Predigttext hören für den heutigen Sonntag. Der steht im Buch der Offenbarung, also ziemlich weit hinten in der Bibel. Wir hören aus dem Kapitel 4, die Verse 1 bis 11, zunächst auf Farsi. Diva wird uns auf Farsi lesen.
پرستش در عالم بالا. پس از آن نگاه کردم و در آسمان دری باز دیدم و همان صدایی که من در آغاز شنیده بودم مانند شیپوری به من گفت بالا بیا. من آنچه را که باید بعد از این رخ دهد به تو نشان خواهم داد. روح خدا مرا فرا گرفت و دیدم که در آسمان تخت سلطنتی قرار داشت و بر روی آن تخت کسی نشسته بود که مانند یشم و عقیق می درخشید و گرداگرد تخت را رنگین کمانی به درخشندگی زمرد فرا گرفته بود. در پیرامون این تخت 24 تخت دیگر بود و روی آنها 24 پیر نشسته بودند. آنها لباس سفید به تن و تاج زرین به سر داشتند. از آن تخت برق می درخشید و عرش و رعد شنیده می شد. در پیش روی تخت 7 مشعل سوزان می سخت. اینها 7 روح خدا هستند و همچنین در برابر تخت چیزی که مانند دریایی از شیشه یا بلور بود دیده می شد. در اطراف و در 4 گوشه تخت 4 حیوان قرار داشتند که بدن آنها از هر طرف پر از چشم بود. حیوان اول مانند شیر بود، دومی مانند گوساله، سومی صورتی مانند صورت انسان داشت و چهارمی مانند عقابی پر گشوده بود. هر یک از این 4 حیوان 6 بال داشت و بدن آنها از هر طرف پر از چشم بود. شب و روز دائما می گفتند قدوس، 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 خداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و می آید. هر وقت این حیوانات آن تخت رشین را تا ابد و زنده هست تجلیل و ترکیم و تمجید می کنند، آن 24 پیر در برابر تخت نشین که تا ابد زنده هست سجده می کنند و او را می پرستند و تاجهای خود را در پیش تخت او می اندازند و فریاد می زنند ای خداوند و خدای ما، تو تنها شایسته‌ای که صاحب جلال و حرمت و قدرت باشی، زیرا تو همه چیز را آفریدی و به اراده تو آنها هستی و زندگی یافتند. آمین.
Danach schaute ich auf und sah, dass im Himmel eine Tür geöffnet war. Und die Stimme, die ich am Anfang gehört hatte, die laut war wie eine Trompete, sagte: Komm hier herauf. Ich will dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss. Sofort wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Im Himmel stand ein Thron und auf dem Thron saß jemand. Und der dort saß, glich im Aussehen den Edelsteinen Jaspis und Karneol. Der Thron war umgeben von einem Regenbogen, der strahlte wie ein Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 andere Throne. Auf den Thronen saßen 24 Älteste. Sie waren in weiße Gewänder gekleidet und trugen goldene Siegeskränze auf dem Kopf. Von dem Thron gingen Blitze aus und man hörte Grollen und Donner. Und vor dem Thron brannten 7 Fackeln. Das sind die 7 Geister Gottes. Vor dem Thron war etwas wie ein gläsernes Meer, das glich einem Kristall. Und in der Mitte, ganz nah am Thron, standen rings um den Thron 4 Lebewesen. Die waren vorne und hinten voller Augen. Das erste Lebewesen glich einem Löwen, das zweite einem Stier. Das dritte Lebewesen hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte glich einem fliegenden Adler. Jedes einzelne der 4 Lebewesen hatte 6 Flügel, die außen und innen voller Augen waren. Sie rufen bei Tag und bei Nacht und ohne Unterbrechung: Heilig! Heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige. Er, der war und der ist und der kommt. So werden die Lebewesen den preisen, der auf dem Thron sitzt. Er lebt für immer und ewig. Sie werden ihm Ehre und Dank erweisen. Dann werden sich die 24 Ältesten vor dem niederwerfen, der auf dem Thron sitzt. Sie werden den anbeten, der für immer und ewig lebt. Sie werden ihre Siegeskränze vor den Thron niederlegen und rufen: Du, Herr, unser Gott, du bist würdig, alle Herrlichkeit, Ehre und Macht zu empfangen. Denn du hast die ganze Welt erschaffen. Weil du wolltest, dass es sie gibt, ist sie erschaffen worden. Vor der Predigt singen wir noch einmal gemeinsam ein Lied.
Wahrheit, umkehre bei uns ein.
gingst aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jegliche Getreue den Herrn bekennen kann. Du wurdest uns vom Größten Regenten zugesagt. Wir brauchen dich, den Tröster, komm, mach uns unverzagt. Gib uns in dieser schweren und glaubensamen Zeit den tief empfundenen Glauben der ersten Christenheit. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst kommt uns entgegen, die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen, das Land ist hell.
Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Und herzliche Grüße aus Bad Schwartau, der Pastor, der eine Kirche niederreißt. Tolle Begrüßung. Okay, so weit wird es heute nicht kommen. Aber zugegebenermaßen haben wir heute einen Text vor uns, der nicht so ganz so häufig in Gemeinden gepredigt wird. Wer hat schon mal eine Predigt über Offenbarung 4 gehört? Das sind relativ wenige. Mal schauen, ob ich das Richtige sage oder vielleicht was Neues bringe. Denn viele Menschen haben Furcht davor oder viele Christen haben Furcht davor, an die Offenbarung zu gehen, weil diese Texte so seltsam sind. Komische Bilder, komische Wesen, da muss man sich ja irgendwie komplett verrennen. Das ist ja nicht so einfach wie manche andere Texte, wo klar ist, man liest es, alles klar, und dann weiß man, was das Richtige ist. Und dann tut man es eben. Bei diesem Text ist das nicht so. Die meisten Predigten aus der Offenbarung gehen um die Sendschreiben. Die sind noch halbwegs verständlich. Aber das wäre zu einfach gewesen. Und deswegen heute dieser Text mit diesen krassen Bildern zugegebenermaßen. Und es ist eine Herausforderung gerade für uns westliche Menschen, denn wir denken anders als die Leute damals. Also es gibt, und das sage ich unseren Leuten auch immer wieder, einen wesentlichen Unterschied zwischen dem griechischen und dem hebräischen Denken. Das griechische Denken, davon sind wir so geprägt. Wir analysieren, wir betrachten, wir bewerten. Wir sind die, die sozusagen überhaupt nicht im Geschehen mit drin sind, machen uns ein Bild und dann ist für uns die Welt in Ordnung. Der Hebräer aber ist Teil der Welt. Er versteht sich als Teil dessen, was er beschreibt. Der Grieche redet über den Kosmos. Und der Hebräer sagt, Himmel und Erde und ich stehe mittendrin. Das ist hilfreich zu wissen und auch an solche Texte anzulegen, damit sie eben nicht so Angst machen. Was ist der Anlass dieser ganzen Geschichte? Der Text reagiert auf eine Bedrohung. Und Bedrohung haben wir dieser Tage auch. Wenn alles funktioniert, sollte hinter mir jetzt gleich eine Folie aufklappen, wie echte Autorität aussieht. So habe ich diese Predigt benannt. Und das sind so ein paar Figuren, die immer wieder über die Bildschirme flattern und wo man den Eindruck haben kann, boah, wenn die zum Zuge kommen, boah, nee, wer stoppt die? Ich weiß nicht, wie es euch geht, also bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, zuckt es in mir und ich denke, ob sich das Gott wirklich so gut überlegt hat, den ins Rennen zu schicken. Aber dann lese ich Offenbarung 4 und merke, okay, dann muss ich vielleicht da nochmal zurückrudern. Okay, also Despoten, Autokraten, Leute, die stark in ihrer Gesellschaft sind und bestimmte absolutistische Ansprüche anmelden. Okay, das sind ein paar Vertreter dieser Gattung aus der heutigen Zeit. In der damaligen Zeit, in der wir uns in dem Text bewegen, das ist Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts, gab es einen anderen, der auch ziemlich steil daherkam und der ist auf der nächsten Folie zu sehen. Titus Flavius Domitianus, so hieß der, römischer Kaiser von 81 bis 96 nach Christus und das war schon eine Type. Er hatte einige militärische Erfolge und nach jeder Großtat, die er so angesammelt hat, wurde sein offizieller Titel immer länger. Imperator Caesar Domitianus Augustus Germanicus Pontifex Maximus, also der oberste Brückenbauer, Tribuniciae, wo ist er? Potestatis der 16., Imperator der 23., Konsul der 17., Pater Patriae, also Vater der Väter. Boah, also der hat schon einiges von sich selbst gehalten. Es gibt Erzählungen, dass sich die Leute sogar vor seinem leeren Thronsessel verbeugen mussten, denn der hatte doch wirklich die Idee von sich, dass er ein Gott sei. Und spätestens mit ihm ist etwas nachweisbar, was wir in der Antike finden, der sogenannte Kaiserkult. Es wurde also fast sowas wie ein Gottesdienst für den Kaiser abgebrannt und damit wurde gleichzeitig die Treue der Untertanen festgestellt. Also, hast du am Kaiserkult teilgenommen, hast du das Opfer, Trankopfer oder sowas, vollzogen, gab es eine Unterschrift unter einer Urkunde und dann konnte man damit deutlich machen, okay, Kaiseropfer gespendet, dieser Mensch ist treu, der ist ohne jeden Zweifel und damit kann er weiter am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Für einen Christen ist das allerdings einigermaßen schwierig, oder? Was meint ihr? Also wenn wir es mit unserem Glauben ernst meinen, das ist ja auch nicht überall so. Man ist ja irgendwie Christ. Aber die, die es ernst meinen, die haben Schwierigkeiten oder hätten Schwierigkeiten damit, einem Kaiser, der sich selbst für einen Gott hält, ein Opfer zu spenden. Dann könnte man sagen, ja okay, dann macht man es halt und hinterher widerruft es man irgendwie so im Wohnzimmer. Aber wenn man es ernst meint, dann kann man das nicht machen. Das heißt, die Christen damals sind durch diese Aktion von dem guten Domitian in eine tiefe Not gestürzt, in einen inneren Konflikt. Und das, was in der Apostelgeschichte so wunderschön losgeht, das Wort läuft und alle Welt wird quasi gläubig, hat zur Zeit der Offenbarung einen herben Dämpfer erlitten. Was haben wir falsch gemacht? Wo sind wir schuldig geworden? Dass die Zahlen nicht mehr so sind wie früher. Dass wir sogar in Schwierigkeiten geraten. Was haben wir falsch gemacht? Wo sind wir schuldig geworden? Und an dieser Stelle, in dieser Situation, die wir uns wahrscheinlich heute kaum noch ausmalen können, fangen Menschen an Gott irre zu werden, weil der Glaube, den sie so verinnerlicht haben, unter diesen Umständen nicht mehr funktioniert. Er funktioniert einfach nicht mehr. Genauso wie bestimmte Lieder, die wir heute singen, unter Verfolgungsbedingungen nicht mehr funktionieren. Funktionieren nicht, die sind zu schwach. Ihr könnt euch mal versuchen, hineinzuversetzen in so die Situation eines Christen, der irgendwo im Untergrund lebt, weil es in seinem Land lebensgefährlich ist, Christ zu sein. Der wird sich wahrscheinlich nicht hinstellen in seinem Keller und singen, vertraut den neuen Wegen oder so. Der braucht was Stärkeres. Und genau deswegen, in solchen wirklich extremen Situationen, nimmt das Wort Gottes eine Form an, die ist besonders und die funktioniert besonders in solchen krassen Situationen. Und wenn sich das auflöst, dann löst sich oder dann hört auch diese Form auf, immer wieder weiterentwickelt zu werden. Wir reden also von der sogenannten Apokalyptik. Und wir haben im Alten Testament ein apokalyptisches Buch, das ist das Buch Daniel, und wir haben im Neuen Testament ein apokalyptisches Buch, und das ist das Buch der Offenbarung. Apokalyptik, Apokalyptein, entbergen, aufzeigen, aufdecken, etwas, was man sonst nicht sieht. Damit die Christen, die fast verrückt werden, einen Halt finden. Das heißt, richtig ausgelegt ist die Offenbarung ein Trostbuch und keins, was Angst machen soll. Machen wir die nächste Folie bitte. Jawohl. Also, Offenbarung ist kein prophetisches, sondern ein apokalyptisches Buch. Das zentrale Thema ist, wer ist wahrhaft anzubeten? Das haben wir ja gerade in unserem Text schon mehrfach, dass da die Ältesten und alle möglichen Wesen im Thronsaal sich vor Gott niederwerfen. Und der Vergleich ist immer wieder der mit der Negativfolie, die hinter dem ganzen Text steht, nämlich unser guter Kaiser in Rom. Die Offenbarung reagiert also auf eine reale Bedrängnis durch Kaiser Domitian und deswegen sind die Texte kodiert. Man muss sich vorstellen, man wird mit so einer Schriftrolle aufgegriffen. Und die Legionäre lesen das, was da steht. Und die lesen, dass der Schreiber dieses Textes den römischen Kaiser madig macht. Ja, was passiert mit dem, der diese Schriftrolle bei sich trägt? Der wird doch sofort einkassiert. Und deswegen ist die Offenbarung so geschrieben, wie sie geschrieben ist, damit die Römer eben nicht kapieren, worum es geht. Es wird ja immer jemand mitgeschickt, der weiß, wie es auszulegen ist. So eine Person oder eben die Figur, die auch im Text dann steht, hat in der Theologie einen wundervollen Namen, einen Angelus Interpres, einen Deuteengel. Also jemand, der mir hilft zu verstehen, was da steht. So, und christozentrisch verstanden und vor dem geschichtlichen Hintergrund ausgelegt, ist die Offenbarung ein gewaltiges Trostbuch für angefochtene Christen. Möglicherweise brauchen wir sowas heute wieder. Eine These. Okay, gucken wir nochmal den Text kurz an. Ich habe nun leider bloß den Deutschen, tut mir leid, ihr Lieben. Danach sah ich, eine Tür war geöffnet am Himmel und die Stimme, die vorher zu mir gesprochen hat und wie eine Posaune klang, sagte, komm herauf und ich werde dir zeigen, was dann geschehen muss. Muss. Auch das ist ein wichtiges Moment in diesen Texten. Die Dinge sind festgelegt. Die Weltgeschichte ist Gott nicht entglitten, obwohl es den Anschein hat. Die Weltgeschichte ist Gott nicht entglitten, sondern alles folgt einer Art göttlicher Choreografie, hinter die wir kaum zu blicken wagen oder sogar zu blicken vermögen. Also wie wenn man irgendwie so ein Teppich von der Unterseite anguckt, da ist manchmal das Muster auch nicht so wirklich zu sehen. Okay, sogleich wurde ich vom Geist ergriffen und ich sah, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer, der wie ein Jaspis und ein Karneol aussah. Das sind so Edelsteine bzw. Halbedelsteine, da könnte man jetzt über die Farbe noch reden. Das ist, spielt in dem Sinne, in diesem Zusammenhang kaum eine Rolle. Und über dem Thron wölbte sich ein Regenbogen, der wie ein Smaragd aussah. Und rings um den Thron standen 24 Thronen und auf den Thronen saßen 24 Älteste in weißen Gewändern und mit goldenen Kränzen auf dem Haupt. Von dem Thron gingen Blitze, Stimmen und Donner aus und 7 lodernde Fackeln brannten vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes. Und vor dem Thron war etwas wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte rings um den Thron waren 4 Lebewesen voller Augen, vorn und hinten. Okay. Der Grieche, also wir, westlich geprägten Leute, würden jetzt sagen, okay, jetzt erklär uns mal diese ganzen Elemente. A ist gleich, B ist gleich. Und dann gibt es eine Formel oder eine Entsprechung. So ist das gar nicht gedacht. Versuchen wir doch mal, in die Atmosphäre einzutauchen. In die Atmosphäre des Textes, uns auf die Bilder einzulassen. Was sehen wir? Wir sehen zunächst erstmal Licht. Und es ist ziemlich laut, es gehen Blitze aus, es ist ziemlich gewaltig. Und das kann auch schon mal Angst machen. Was meint ihr im direkten Vergleich? Welcher Eindruck, welcher Anblick macht mehr Angst? Der des römischen Kaisers oder der hier? Was meint ihr? So schwer? Warum wird so ein Bild gezeichnet, was Angst macht? Naja, wir reden über Christen, wir reden zu Christen, die Angst haben, die wirklich brutale Angst haben, die vor Angst kaum noch handlungsfähig sind, geschweige denn glaubensfähig. Wir reden über Christen, die so eingeschüchtert sind, dass sie zunächst erstmal, und das ist eine tiefenpsychologische Meisterleistung, an ihre Angst sozusagen herangeführt werden. Also wenn ich schon vor dem römischen Kaiser so viel Angst habe, wie viel mehr müsste ich jetzt Gott fürchten? Und dann wird dieses Bild häppchenweise aufgebrochen, verändert. Okay, wir verstehen, also da gibt es einen Thron und da sitzt einer, den kann man gar nicht angucken, der ist irgendwie farblich ziemlich intensiv und oben drüber ist also noch ein Regenbogen und der sieht aus wie ein Smaragd, also irgendwas mit Grün. Und dann gibt es diese Throne von den 24 Ältesten. Der Hebräer kriegt natürlich sofort mit, naja, 24 sind 2 mal 12. 12 Älteste des Alten Bundes und 12 Älteste des Neuen Bundes. Also symbolisch ist das ganze Gottesvolk, Alten wie Neuen Bundes, anwesend im Thronsaal. Vollständig versammelt, könnte man sagen. Keiner fehlt. Okay, also egal was mir passiert hier auf der Erde, am Ende sieht es so aus. Und die haben, also diese Ältesten haben weiße Gewänder, klar, goldene Kränze, die werden sie nachher ablegen. Die 7 lodernden Flammen, okay, das ist die 7 Geister Gottes, das ist also damals ein altbekanntes Bild. Und vor dem Thron war etwas wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall, und in der Mitte rings um den Thron die 4 Lebewesen. Wie kann das ausgesehen haben? Eine KI hat mal fantasiert und hat das ausgebrütet. Ob das nun wirklich so gemeint war, ist völlig egal. Das Spannende aber ist, dass hier ein Bild gezeichnet wird voller Helligkeit und Transparenz. Ohne Dunkelheit, ohne Gemauschel, ohne Verfilzung, ohne Furcht, wenn man sich darauf einlässt. Denn die Ältesten haben überhaupt keine Anzeichen von Furcht gezeigt. Und diese komischen Wesen, zu denen wir gleich noch kommen werden, Was da erzählt wird, die sind innen und außen, vorne und hinten voller Augen. Was heißt denn das? Kann man sich an so einem Wesen so irgendwie klammheimlich vorbeischleichen? Nee. Also so ein Wesen sieht alles. Und Gott hat 4 davon. Das heißt also, alles ist vor Gott offenbar. Und dieses gläserne, kristallene Meer ist sozusagen auch nochmal eine Verstärkung dessen, naja, da guckt man einfach durch. Da ist nichts trübe, da ist nichts irgendwie verborgen, da ist nichts nebelig. Alles ist klar und hell und licht und freundlich. Und mit diesem Bild gehen wir in den zweiten Teil des Textes. Das erste Lebewesen glich einem Löwen, das zweite einem Stier, das dritte sah aus wie ein Mensch und das vierte glich einem fliegenden Adler. Und jedes der 4 Lebewesen hatte 6 Flügel, außen und innen voller Augen, sie ruhten nicht. Bei Tag und Nacht und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Er war und er ist und er kommt. Und wenn die Lebewesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank erweisen, dann werfen sich die 24 Ältesten vor dem, der auf dem Thron sitzt, nieder und beten ihn an, der in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre goldenen Kränze vor seinem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, unser Herr und Gott, Herrlichkeit zu empfangen und Ehre und Macht, denn du bist es, der die Welt erschaffen hat. Durch deinen Willen war sie und wurde sie erschaffen. 4 Wesen. Ganz seltsam beschrieben. Ein Löwe, ein Stier, ein Mensch und ein Adler mit 6 Flügeln und wieder innen und außen voller Augen. Und sie ruhen nicht. Nicht nur, dass sie überall mit Augen versehen sind, sondern sie schlafen auch nicht. Das heißt also, nichts entgeht dem, der auf dem Thron sitzt. Das heißt, du angefochtener Christ des ersten wie des 21. Jahrhunderts, Gott sieht dich. Gott weiß, wie es dir geht. Er weiß, worunter du leidest. Er weiß, wovor du Angst hast. Er hat die Macht, dich zu halten. Er hat die Macht, dich zu halten. Dass du nicht ins Bodenlose stürzt, wovor du natürlich in dieser Situation Angst hast. Du kannst nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes. Und falls der Schwung dich über die Ränder seiner Hand hinwegwehen sollte, hat er noch eine zweite, mit der er dich auffängt. Und die Ältesten werfen sich nieder, ohne dass man sie zwingt, und sie nehmen ihren Siegeskranz, das Symbol, das sie überwunden haben, dass sie irgendwie sowas wie Ehre haben, nehmen sie ab und sagen, an dir liegt es, dass wir überhaupt so unterwegs sein können. An dir, Gott, liegt es. Nicht an mir, nicht an meinen Fähigkeiten. Nicht an meinen Fähigkeiten liegt es, dass ich gerade in dieser Situation siegreich gewesen bin, sondern an dir. Denn du hast die Welt geschaffen. Und wie gesagt, immer im Kontrast hören, und du, Domitian, nicht. Es gab einen vor dir und es wird einen nach dir geben, aber Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, dieser ganze Text hier und auch alle Texte danach sind immer in diesem Kontrast zu sehen. Nochmal ein Gedanke zu den 4 Wesen. Die nächste Folie bitte. Später, viel später, hat man aus diesen Wesen dann in der Tradition, in der kirchlichen Tradition, die 4 Evangelisten gemacht. Ja, also seht ihr ganz oben Matthäus. Das ist also in einer Kirche so ein Deckengemälde. Matthäus, das soll also der sein, der wie ein Mensch aussieht. So, dann gibt es den Stier, das ist St. Lukas. Der Löwe ist St. Markus, den trifft man übrigens auch in Venedig,
Wer schon mal in Venedig war, der hat also solche geflügelten Löwen da zu sehen bekommen. Und Johannes wird mit dem Adler identifiziert, aber das ist alles viel später erst. Das ist im Text überhaupt nicht gemeint. So merkt man also, dass bestimmte Dinge aus der Bibel zu kulturellen Traditionen werden. Wir gucken mal, was da eigentlich wirklich damit gemeint ist. Nächste Folie bitte. Es gibt also auf jeden Fall einen gewaltigen Unterschied zwischen dem, was uns Offenbarung 4 erzählt und den Ansprüchen aller irdischer Machthaber, Diktatoren und Möchtegern-Götter. Ein irrsinniger Kontrast. Alles atmet Reinheit, Heiligkeit, Würde, Macht und Klarheit. Hier wird nichts übersehen, hier geht nichts unter. Hier ist an alle gedacht. Vier Wesen voller Augen, Lichtfülle, Durchsichtigkeit des Thronfundaments. Dann haben wir die vier lebenden Wesen, die alle Lebensbereiche beherrschen. Der Löwe steht für die Wildtiere, der Stier für die Nutztiere, der Mensch natürlich für die Menschenwelt und der Adler für die Lüfte. Alle Lebensbereiche sind abgedeckt. Nichts geht unter. Nur das Meer wird vernachlässigt, denn das ist eine Chaosmacht schon von Alters her. Das ist sozusagen zu vernachlässigen. Da kommt das ganze Zeug her, was uns Mühe macht. Aber auch darum wird sich noch gekümmert im Laufe der Zeit. Soweit also erstmal das, was in diesem Kapitel steht. Also, die ganze Offenbarung schreit mit lauter Stimme, fürchte dich nicht, egal wie deine Welt aussieht, fürchte dich nicht, denn der, dem du gehörst, ist viel, viel größer und mächtiger als alles, was dir das Leben schwer macht. Und selbst wenn sie dir das Leben nehmen, können sie dir seine Liebe nicht nehmen, können sie dir deine Berufung als Gotteskind nicht nehmen. Hab keine Angst, denn... Und das ist die letzte Folie. Der Unterschied zwischen dem, dem wir gehören, und dem Kaiser. Also, ihr habt den so klein gemacht, dass man ihn noch sehen kann. Kann man hier auf die Treppe hoch? Wo ist er denn? Hier. Dieser helle Lichtpunkt. Hätte ich ihn noch kleiner gemacht, hätte er ihn nicht mehr sehen können. In Wirklichkeit müsste man ihn noch kleiner machen. Vielleicht so klein wie ein Proton. Und ihr wisst ja, wie groß ein Proton ist. Nicht. Wenn man ein Wasserstoffatom aufblasen würde, was ja bekanntermaßen aus einem Elektron und einem Proton zusammengesetzt ist, auf die Größe des Volksparkstadions, würde das Elektron oben auf der letzten Stuhlreihe rumsausen und das Proton wäre ein Reiskorn auf dem Anstoßkreis. So groß ist ein Proton. So groß muss der da sein. Also Leute, fürchtet euch nicht, egal was passiert. Und wenn die nächste Bombe irgendwo gefunden wird, wir haben heute Morgen gelesen, ups, hier ist ganz schön was los in Altona, fürchtet euch nicht. Und mitunter braucht es eben Worte und Lieder und Gedanken, die stärker sind als die Angst. Die Offenbarung bietet uns alles. Amen.
Schatten fliehen vor dir. Stehe ich in deinem Sieg vor dir. In deinem Licht will ich leben und deinen Willen tun.
Manche von uns kennen das sehr gut, dass eine wahnsinnig große Angst da ist. Vor dem Leben, davor das Leben zu leben, davor glauben, leben zu können. Manche von uns kennen das sehr gut, hoffnungslos zu sein, im Nebel zu stehen, an Krankheit zu leiden, Ängste zu haben, sich über der Weltsituation machtlos fühlen. Lasst uns einige Momente der Stille nehmen für Gebet, für Zwiesprache, für Gedanken an die, die es vielleicht nicht schaffen, Gedanken zu formulieren. Ich werde im Anschluss Fürbitte mit uns halten und wir wollen gemeinsam auch das Vaterunser beten. Aber zunächst nehmen wir uns einen Moment der Stille. Herr, unser Gott, du hast die Welt nicht fertig geschaffen. Du hast uns nicht fertig geschaffen wie Dinge, die so bleiben müssen. Du hast die Welt nicht geschaffen und du regierst sie nicht nach einem ewigen Gesetz, das unabänderlich gilt. Es gelten auch nicht die natürlichen Ordnungen von Armen und Reichen, von Sachverständigen oder Uniformierten, von Herrschenden, Ausgelieferten, von Kriegstreibern und denen, die unter ihnen leiden. Wir bitten dich, Herr unser Gott, dass du ermöglichst, dass der Widerspruch des Lebendigen die Veränderung aller Zustände erwirkt. Durch unsere Arbeit, durch unsere Politik, durch unser Beten, durch unsere Gemeinschaft. Jesus Christus, du hattest recht, als du sagtest, ich bin ein Einzelner, der nichts machen kann. Und dennoch hast du genau wie wir an den Veränderungen aller Zustände gearbeitet. Du gingst darüber zugrunde. Du hast dich hingegeben. Jesus Christus, wir bitten dich, hilf uns, dass unsere Intelligenz nicht verkrüppelt, dass unsere Fantasie nicht erstickt, dass unsere Anstrengungen nicht vertan sind. Ja, wir haben Ängste und Zweifel, dass du umsonst gestorben bist. Wir fragen uns manchmal, ob wir dich in unseren Kirchen verscharren, ob wir deine Revolution vielleicht verraten, in Gehorsam und Angst gegenüber der Welt und den Menschen. Und deswegen bitten wir dich, dass du aufstehst, mitten hinein in unser Leben, dass wir frei werden von Vorurteilen und Anmaßungen, frei werden von Angst und Hass, dass wir deine Revolution, deine Liebe, dein Licht weitertreiben und weitertragen, dass dein Reich gebaut wird. Geist Gottes, der du in unsere Welt gekommen bist, sende uns in die Gemeinschaft aller Völker auf dieser Welt, in unsere Nachbarschaft, in unsere Gemeinde, in unsere Familien und immer wieder zu uns selbst, dass wir Verantwortung übernehmen für das, was aus der Erde zu werden droht. Ein Tal voll Jammer und Hunger und Gewalt. Oder, und dazu haben wir die Möglichkeit und die Kraft, deine Stadt zu errichten. Gott, wir glauben an den gerechten Frieden. Wir glauben, dass er herstellbar ist. Wir glauben an die Möglichkeit eines sinnvollen Lebens für alle Menschen. Wir glauben an die Zukunft deiner Welt. Bestärke uns darin. Segne uns dafür. Fang uns auf, wenn wir straucheln. Alle unsere Gebete und Gedanken wollen wir zusammenfassen zu dem Gebet, was du uns gelehrt hast. Wir stehen auf und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme.
Immerfort empfange ich mich aus deiner Hand. Das ist meine Wahrheit und meine Freude. Immerfort blickt dein Auge mich an und ich lebe aus deinem Blick, du mein Schöpfer und mein Heil. Lehre mich in der Stille deiner Gegenwart, das Geheimnis zu verstehen, das ich bin. Gott segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden, der bleibt, der stärker ist als deine Angst und heller wird als jede Dunkelheit. Geh hin im Frieden Gottes. Amen.
Wir hören zum Schluss dieses Gottesdienstes das Lied, was wir zu Beginn des Gottesdienstes schon gehört haben. Und wir dürfen mitsingen. Wohnzimmer, ein Song, der uns ja einlädt, die Wände einzureißen und rauszugehen. Auch heute am Sonntag dann, wenn wir fertig sind mit der Gemeinschaft hier. Also Wohnzimmer.
Die Not und saß das Leid. Deine Arme waren immer.
Und hier kommen die Bekanntmachungen für den heutigen Sonntag. Nach den Bekanntmachungen sammeln wir unsere Kollekte ein. Und heute ist es eine besondere Kollekte, die Reisedienstkollekte des Landesverbands Norddeutschland. In diesem Jahr sammeln wir für unser Diakoniewerk Tabea, und zwar nicht für irgendetwas, sondern für einen Garten der Begegnung. Der soll dazu einladen, Gott und Menschen zu begegnen. Verschiedene Stationen werden hergestellt, sie werden zu einem Ruhepunkt und auch zu Begegnungsinseln. Thematisch soll sich alles um den Psalm 23 drehen. Also, herzliche Einladung, sich an dieser Kollekte für den Garten der Begegnung auf dem Gelände von Tabea zu beteiligen. Nach dem Gottesdienst findet das gemeinsame Mittagessen statt. Herzliche Einladung, nach unten zu kommen und das Essen, das da ist, miteinander zu teilen. Am kommenden Montag ist wieder Tischtennis und am Mittwoch ist um 17 Uhr das Sprachcafé und um 19 Uhr ist wieder Feierabend. Am kommenden Donnerstag ist schon wieder Seniorentreff und zwar um 10 Uhr. Herzliche Einladung, dabei zu sein. Am Freitag ist Musik und mehr. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Ein Abend zum Thema, was kommt eigentlich noch nach dem Berufsleben? Was ist mit dem letzten Lebensviertel? Wie gestalte ich meinen Lebensabend? Bettina und Michael Nahr geben Impulse und Denkanstöße für Lebensziele ab 60. Herzliche Einladung, dabei zu sein. Ja, und dann ist bekannt zu geben, dass Berthas Adventsmärktchen stattfinden wird. Es haben sich Leute gemeldet. Wer noch mitarbeiten kann, melde sich bitte bei Carsten Hokema. Am kommenden Dienstag gibt es ein Online-Treffen, um weiteres zu planen. Wer dabei sein möchte und kann, melde sich bitte auch bei Carsten Hokema. Am kommenden Sonntag trifft sich nach dem Gottesdienst der Vorstand. Und am 10. November ist nach dem Gottesdienst eine Gemeindestunde. Herzliche Einladung, sich das jetzt schon zu notieren. Es sammeln sich in der Gemeinde manchmal Möbel an. Die haben wir zu verschenken. Im Moment ist es eine Couchgarnitur, die rote, ein Geschirrspüler und auch ein Schrank mit drei Glasböden. Wer sie haben möchte oder einen Teil davon, melde sich bitte auch bei Carsten Hokema. Ansonsten kommen die innerhalb der nächsten Woche oder 14 Tage weg. Und jetzt sammeln wir unsere Kollekte ein und wünschen allen einen schönen Sonntag.
Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dass wir von Sofas gesungen haben, die wir auf die Straße bringen. Das ist sicherlich symbolisch gemeint, aber ich finde es trotzdem irgendwie schön, dass dann diese Sofas in der Bekanntmachung auftauchen. Es gab noch einige andere Brücken, vielleicht sind sie euch auch aufgefallen. Genau, wir sammeln die Kollekte. Es ist natürlich auch möglich, für die Kollekte zu spenden mit einem entsprechenden Betreff, Reisedienstkollekte, und dann auf das Konto zu überweisen, auch für diejenigen, die am Bildschirm noch dabei sind. Und von denen verabschieden wir uns jetzt aus dem Stream. Und